Ich würde zum Anfang gerne noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass wir in Frieden, Freiheit dein Wort hören dürfen. Rede du durch mich zur Gemeinde und auch zu mir selbst. Und danke, dass du uns immer was zu sagen hast, denn du liebst uns und ja, bist immer für uns da und dafür danke ich dir. Amen. Wir machen weiter mit Abraham. Diesmal in Kapitel 20, also 1. Mose 20. Ich lese ihn mal kurz vor. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert, und er sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester, und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder? Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham: In welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham: Weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr: Das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach: Siehe, mein Land steht dir offen, wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt wirst. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Abraham Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams, willen. Ja, letzten Sonntag haben wir ja schon gehört vom Alvin, also dass Sodom und Gomorra vernichtet wurde und wie Lot gerettet wurde. Und wir haben erfahren, was für Gräueltaten dort so an der Tagesordnung waren und wie die Leute miteinander umgegangen sind und nicht nur miteinander, sondern auch mit den ganzen Gästen, die dazu kamen. Und es ist für uns so unvorstellbar, aber es war tatsächlich gang und gäbe dort. Und wir lesen im Text, dass Abraham wieder wegzieht, weg von Kanaan, da wo Gott ihn eigentlich hingestellt hat. Von dem Land, was Gott ihm versprochen hat. Und mir ist da eins aufgefallen: Gott hat ihn gar nicht darum gebeten, wegzugehen. Gott hat ihn nicht gewarnt. Gott hat nicht gesagt: Abraham, packt sein Zeug und flieh. Er hatte keinen Grund dazu. Er war oben auf den Bergen, Sodom und Gomorra war unten in der Ebene. Er hatte eigentlich keinen Grund zu fliehen. Und weiß auch jemand, wo er hingeflohen ist? In welche Richtung? Er ist wieder nach Süden gezogen, Richtung Ägypten. Man könnte meinen, der Kerl hat echt nichts gelernt, oder? Und auch mit Sarah hat er scheinbar nichts gelernt, oder? Er zieht wieder weg von Mamre, von Kanaan, nach Gera zu den Philistern, ins Feindesland. Er ist nicht weit gekommen, wie wir lesen, er ist nicht bis nach Ägypten gekommen, er ist nur bis Gera gekommen. Das ist nicht allzu weit weg von Sodom und Gomorra, von der Hochebene, wo er war. Und er hat auch in Bezug auf sein Verhalten nicht viel gelernt. Denn er gibt Sarah wieder als seine Schwester aus, was ja ein Stück weit stimmt, aber eine Halblüge ist und bleibt ein ganzer Mist. Und im Grunde ist es auch eine volle Lüge. Man verharmlost es immer nur so als Halblüge, weil eine Halblüge sagt nicht die volle Wahrheit und zeigt uns ein falsches Bild von der absoluten Wahrheit. Und wenn etwas falsch ist, dann ist es wieder eine ganze Lüge. In Bezug auf dem, was ich zu Kapitel 18 schon vor 3 Wochen gesagt habe, da hatte ich euch gezeigt, dass Gott sich Abraham vorstellt. Und als wen hat er sich ihm vorgestellt? Gott stellt sich Abraham als der Allmächtige vor, der, dem nichts unmöglich ist. Und Gott zeigte ihm, was er mit ihm vorhat. Und mit dem, dass er sich als der Allmächtige vorgestellt hat, hat er eigentlich Abraham alle Ängste nehmen wollen. Abraham hätte eigentlich nur vertrauen müssen und das festhalten und glauben müssen, was Gott ihm offenbart hat. Dass er hinter ihm steht und dass er aus ihm ein großes Volk machen will. Dennoch hat Abraham scheinbar alles vergessen. So meint man es zumindest, wenn man den Text liest. Und er zieht weiter. Er zieht weg von der Hochebene. Und vielleicht hat ihn auch ein Stück weit die Angst gepackt, als er gesehen hat, dass Sodom und Gomorra komplett weg ist. Wie vernichtet diese Ebene ist, diese sündigen Städte. Wie Gottes Gericht, wie hart Gottes Gericht, aber dennoch gerecht war. Vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt, dass er geflohen ist, aber wir wissen es nicht, denn die Bibel sagt es uns hier zumindest nicht eindeutig. Dennoch ist Abraham weg und mir ist da was aufgefallen, aber nicht hier in diesem Kapitel, sondern wenn wir die Geschichte weiterlesen, wenn wir dann zu Isaak kommen, was macht er später mit Rebekka, als sie dann auch wieder zum Abimelech kommen? Ja, der Sohn macht genau das Gleiche, was der Vater macht, oder? Isaak gibt dann Rebekka als seine Schwester aus. Und das war wieder eine volle Lüge. Sie war nur eine Weitverwandte. Sie war definitiv nicht seine Halbschwester. Und da ist mir klar geworden, wir werden ganz genau beobachtet. Wir, die wir Kinder haben, unsere Kinder kopieren uns. Das musste ich auch oft schon schmerzlich feststellen, wenn es mal wieder mit mir durchgegangen ist und ich mich nicht mehr halten konnte. 1-2 Tage später haben die Kinder genau das Gleiche gemacht. Und dann musste ich mich beschämend an meine eigene Nase packen. Unsere Kinder kopieren uns. Und nicht nur unsere Kinder, für die, die keine Kinder haben, da ist es nicht anders. Wir, die wir glauben, wir Christen, wir haben eine Vorbildfunktion. Und da kann sich wirklich gar keiner rausnehmen. Jesus Christus hat uns gezeigt, wie Gott der Vater sich das Leben vorgestellt hat. Und wir sind seine Nachahmer. Wir sind die Nachahmer Jesu Christi. Wir sollen ihm ähnlich, wir sollen ihm gleich sein. Und so haben auch wir eine Vorbildfunktion. Und spätestens, wenn unsere Nachbarn, unsere Freunde, Kollegen, wer auch immer, weiß, dass wir glauben, dass wir an Jesus Christus glauben, spätestens dann werfen sie ein ganz genaues Auge auf uns. Das verspreche ich euch, auch wenn sie es nicht sagen. Ihr erfahrt es dann vielleicht vom Nachbarn zwei Straßen weiter. Aber sie schauen auf uns. Und wir Christen, wir haben alle eine Vorbildfunktion. Wir sollen der Welt da draußen zeigen, wie Gott sich das die Welt vorgestellt hat. Wie Gott sie eigentlich geschaffen hat, mit welchem Hintergrund. Eine weitere tragische Wahrheit ist mir in diesem Text klar geworden. Und zwar haben hier zwei Leute gesündigt, aber es reicht, wenn wir uns einen davon anschauen. Wir nehmen jetzt mal Abraham. Abraham hat gesündigt. Hat ihn eine Strafe allein getroffen? Er hat Sarah verloren, ja. Er hat sie nicht verloren, er hat sie hergegeben, blöd gesagt. Nicht blöd gesagt. Im Grunde genommen hat er sie hergegeben mit der Lüge. Er hat sich auch nicht gewehrt, als Abimelech sie mitgenommen hat. Was passiert dann mit Abimelechs Haus? Sie sind alle des Todes, warnt Gott ihn, als er kommt. Einer sündigt, viele sind betroffen. Und so ist es auch quasi zu 99%, dass wenn wir sündigen, wir uns klar machen müssen, dass wir andere mit in den Dreck reinziehen. Es ist genauso, wie wenn ich mit einer schwer ansteckenden Krankheit mich in eine Menge begebe. Ich bin zwar im Moment allein, aber ich stecke alle anderen mit an. Irgendwann. Auf kurz oder lang. Und so ist es auch mit der Sünde. Sie ist wie ein Virus, die ansteckend ist. Aber auch nicht nur ansteckend, sondern ansteckend im Sinne, die anderen schauen sich's ab. Aber auch mein Fehler betrifft andere. Und das sollten wir uns ganz klar machen, wenn wir im Begriff sind zu sündigen. Wir sündigen nicht allein, beziehungsweise die Strafe trifft uns nicht allein. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Beispiel in der Bibel vom größten König Israels, David und Bathseba. Aus Langeweile holt er sie zu sich und sie scheint sich auch nicht zu sträuben. Und wer sind die Leidtragenden? Klar ist David dann zerfressen von innen, wie er es dann in den Psalmen beschreibt. Wie die Schuld ihn zerfrisst, wie seine Gebeine zerschmelzen. Aber wer ist der allererste Leidtragende? Der Uria. Er wird ermordet. Nur damit die zwei für kurze Zeit ihr Vergehen verstecken können. Und wen trifft es dann als nächstes? Das Kind muss sterben. Das Kind hat doch gar nichts damit zu tun, oder? Aber dieses Kind ist wie ein Bild darauf, dass ein unschuldiges Opfer dann sterben muss, damit andere wieder gerechtfertigt werden können. Und so ist auch dieses Kind gestorben. Und so gibt es viele weitere Beispiele, nicht nur bei David und Bathseba, sondern auch heute ist es so. Wenn wir sündigen, das hat weittragende Konsequenzen. Wir lesen weiter, beziehungsweise wenn wir weiter in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass Gott zu Abimelech in einem Traum kommt. Und Gott will Abimelech bewahren, obwohl er sich Sarah zu sich geholt hat. Zwar unwissend, dass sie verheiratet ist, aber wir sehen, dass Gott selbst jedem Sünder gnädig ist und ihnen nachläuft. Und so läuft quasi Gott Abimelech nach und erscheint ihm in einem Traum und warnt ihn vor dem, was jetzt kommen wird, wenn er nicht umkehrt. Und wenn wir im Vers 3 das Wort, das für Gott da steht, aus dem Griechischen hernehmen, dann steht da Elohim. Und Elohim kann man übersetzen mit als Richter. Und als genau das kommt Gott zu Abimelech. Er kommt zu ihm, um sein Urteil zu sprechen. Er kommt zu ihm und sagt ihm, du bist des Todes, du, dein ganzes Haus, weil du gesündigt hast. Und dann ist mir dann noch etwas aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Gott hat sich Abimelech gar nicht vorgestellt. Dem Abraham hat er sich vorgestellt, vielen anderen hat er sich vorgestellt, aber dem Abimelech nicht. Und dann ist mir noch weiter aufgefallen, Abimelech hat sofort überrissen, dass zum einen, dass es Gott ist, zum anderen, dass es Sünde ist, dass er eine verheiratete Frau zu sich genommen hat. Wenn wir an Sodom und Gomorra denken, das ist denen doch alles Schnups gewesen, oder? Wenn wir uns die Gegend anschauen, die Bräuche aus der Gegend, da hätte doch Abimelech sagen müssen, wie es ist Sünde, eine andere verheiratete Frau zu sich zu nehmen oder jemanden zu töten. Nee, er hat gewusst, was Sache ist. Er hat auch von einem lauteren Herzen gesprochen. Kennen das gewissenlose Leute? Er spricht mit Gott wie mit einem Vertrauten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also hat scheinbar Abimelech Gott gekannt. Und scheinbar kannte er auch seine Gesetze. Denn er wusste sofort, was er falsch gemacht hat. Und was Sache ist. Und es macht tatsächlich so den Eindruck, als wäre er gläubig. Aber sein Leben hat davon nicht gezeugt. Und es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten, von Christen, die uns an ihn erinnern. Die nach außen ganz fromm tun, nach außen sich als Christen geben, aber ihr Herz gehört nicht Gott. Ihr Herz ist ganz weit weg von Gott und sie leben innerlich in absoluter Unmoral, sogenannte Namenschristen. Und auf die wird Abimelech so ein Bild. Einer, der ganz genau Bescheid weiß, aber es nicht für sich im Herzen angenommen hat. Kommen wir wieder zurück zu Abraham und ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass Abraham geflohen ist von der Hochebene und von Mamre. Und rein optisch gesehen kann man es ihm ja nicht übel nehmen. Er hat Angst gekriegt wahrscheinlich, als er das Gericht gesehen hat. Vielleicht waren noch andere Umstände dabei und er ist geflohen. Und dann hat er wieder sein altbekanntes Werkzeug ausgegraben und diese Halblüge wieder in die Welt gesetzt, wieder aufleben lassen, seine alte Sünde wieder aus dem Grab rausgeholt. Und er gibt Sarah als seine Schwester aus. Und wenn wir an Alwins Predigt zurückdenken, dann war das eigentlich doch ein Stück weit ein Schutz, oder? Kann man es ihm doch eigentlich gar nicht so übel nehmen, ne? Ändert nichts daran leider, dass es immer noch eine Lüge ist und dass es immer noch Sünde ist. Ich habe mal ein chinesisches Sprichwort gehört und das passt da ganz gut dazu. Und zwar heißt es, der Mann mit der schönsten Frau im Dorf lebt am gefährlichsten. Jetzt geht es mir aber gar nicht um den Mann. Jetzt geht es mir mehr darum, wie weitreichend das ist. Das ist nicht nur in Sodom und Gomorra gang und gäbe gewesen, dass Männer getötet wurden, damit andere sich die Frau schnappen können und ihre Gelüste ausleben können. Das war auf der ganzen Welt und ist auf der ganzen Welt vertreten. Da kann man nicht nur mit einem Finger auf Sodom und Gomorra zeigen, das ist die ganze Welt. Die ganze Welt ist in Sünde. Wenn Abraham von der Gegend so schlecht gedacht hat, habe ich vorhin schon gesagt, dann hatte er nicht Unrecht. Und denn sie waren ja, wie gesagt, schon nicht weit weg von Sodom und Gomorra. Der Brauch war überall, der Brauch ist weltweit. Und was mir da aber aufgefallen ist am Abraham, als er diese Lüge wieder ausgepackt hat, ist etwas ganz Entscheidendes gewesen. Ich verurteile Abraham dafür nicht, weil wir sind oft nicht besser. Aber mir ist aufgefallen, dass er damit etwas ausgedrückt hat. Und zwar Folgendes. Es waren Zweifel. Zweifel, ob Gott wirklich hilft. Wenn er wieder in diese von dieser Hochebene runterkommt, in den Süden zieht, wo diese ganzen perversen, üblen Menschen sind, ob er ihm dann wirklich hilft oder ob er ihn vielleicht nicht doch in die Hände dieser Leute gibt. Er hat gezweifelt. Und deswegen hat er wieder selbst Hand angelegt, sein, sein altes Werkzeug ausgepackt, um sich zu schützen. Und in Situationen, wo uns scheinbar die Luft wegbleibt, die Luft zu dünn wird, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich verfall dann manchmal in Panik und versuche auch selbst mich zu retten. Blöd gesagt, wie Münchhausen versuche ich mich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber es bringt nichts, weil ich es nicht kann. Aber es gibt einen, der es kann. Und wenn ihr mal wieder in so eine Situation kommt, wo euch die Luft zu dünn wird, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht in Panik geratet und versucht, euch selbst rauszuziehen am eigenen Schopf. Und dafür habe ich euch einen Bibelvers oder ein paar Bibelverse mitgebracht für solche Situationen. Und der erste ist ganz leicht zu merken, der steht in Jeremia 33, Vers 3. Dreimal die drei, da unterstreicht Gott, dass er es ganz ernst meint. Da steht Jeremia 33, 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Und wenn wir uns das vor Augen stellen, dass Gott das sagt, dass das der Allmächtige sagt, dann können wir ganz sicher sein, dass er das tun wird. Und das ist echt toll. Oder der ganz berühmte Kinderstundenvers, wenn es uns schlecht geht, Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder manche übersetzen auch ehren. Gott wird uns nie alleine lassen, auch wenn es so nicht scheint. Auch wenn wir manchmal Zweifel dran haben, weil es uns so dreckig geht oder wir wirklich keine Luft mehr zum Atmen haben. Gott ist immer da. Und es ist schwer, solche Situationen zu akzeptieren, wenn wir scheinbar untergehen. Aber dann können wir uns sicher sein, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Und dann können wir nochmal in Jeremia schauen, nur ein paar Kapitel vorher, in Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und wenn Gott solche Gedanken über uns hat, das ist doch herrlich, oder? Das heißt aber nicht, dass er alles Leid abwenden wird. Auch Christen gehen durch schwere Zeiten. Aber wenn wir in diesen schweren Zeiten sind, dann können wir uns klar machen, wie es auch in der Bibel verspricht, dass er alles zu unserem Besten macht. Alles dient zu unserem Besten. Wenn wir aus schweren Situationen wieder rauskommen, dann sind wir gestärkt. Dann kommen wir nicht platt und fertig raus, sondern da kommen wir gestärkt raus. Wenn wir wieder auf Abimelech schauen, dann sehen wir einen Mensch, der sich versündigt hat. Und es ist nicht nur Abimelech, der sich versündigt hat. Wir haben vorhin schon gehört, Römer 3, 23, alle haben gesündigt. Da ist keiner, der nicht gesündigt hat, außer Jesus Christus. Und wie Abraham zum Mittler und Fürsprecher für Abimelech wurde, so haben wir auch einen. Und das ist Jesus Christus. Er ist unser Mittler, unser Fürsprecher bei Gott. Und dann könnt ihr mal in Johannes 2 schauen, die zweite Hälfte von Vers 1 und 2. Und da steht, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Da sind nicht nur einzelne Leute mit gemeint, damit ist jeder Mensch gemeint. Jeder darf zu Gott kommen, jeder darf gerettet werden. Und Gott will auch, dass jeder gerettet wird, sonst würde da nicht alle stehen. Jesus ist unser Fürsprecher beim Vater und hier sehen wir wieder die Parallelen zwischen Abraham, der fleischlichen Welt, und der geistlichen Welt. Abraham als Mittler für Abimelech, Jesus Christus unser Mittler zum Vater, zu Gott dem Vater. Aber hier gibt es einen großen Unterschied zwischen Abraham und Jesus. Jesus war nicht nur Mittler sondern er war auch das vollkommene Opfer. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, um alle unsere Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen, die zukünftigen, die hat er alle mit ans Kreuz genommen. Und für die alle hat er bezahlt, für die der ganzen Welt und die, die alle noch kommen werden. Und nichts mehr ist offen. Und Satan hat kein Anrecht mehr an den Gläubigen. Nicht im Geringsten, auch wenn er es uns manchmal versucht einzureden. Dann dürft ihr getrost sein, dass das wieder eine seiner typischen Lügen ist. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann hat er kein Anrecht auf uns. Denn Jesus hat uns gerettet und das voll und ganz. Und ich sage es immer wieder so gerne, es ist vollbracht und es ist vollkommen bezahlt. Und jeder darf dieses Geschenk annehmen. Jeder darf glauben und aus Gnade errettet werden. Jeder. Heute habe ich keine Zusammenfassung für euch. Heute habe ich Fragen für euch. 4 Stück, die ihr euch selbst beantworten dürft. Und dann einen Schlüsselsatz noch für die Woche. Aber erstmal die 4 Fragen an euch, die ihr euch selbst stellen dürft. Frage Nummer 1. Lebe ich in Gottes Willen und wandle ich vor ihm? Oder wie er es in Kapitel 18 sagt, wandle gerade vor mir. Druckse ich mich rum über irgendwelche Umwege oder wandle ich vor Gott gerade? Frage Nummer 2. Bin ich in der Wahrheit? Sage ich die Wahrheit? Lebe ich die Wahrheit? Frage Nummer 3. Verhalte ich mich so, dass, wer Kinder hat, dass meine Kinder oder der Nächste, der Nachbar, wer auch immer, wenn er sich mir gegenüber so verhält, dass ich mich auch noch freuen kann? Kurz gesagt, bin ich ein Vorbild für meine Umgebung? Lebe ich das, was Jesus mir vorgelebt hat? Bin ich ein Zeugnis? Verherrliche ich Gott mit meinem Leben? Und Frage Nummer 4. Bin ich habgierig? Gibt es Dinge, die ich unbedingt haben will, auch wenn ich sie nicht brauche? Oder noch schlimmer, wenn ich sie gar nicht erst haben darf? Ich habe vorhin schon erwähnt, Abimelech hatte schon eine Frau. Er hätte sowieso Sarah nicht holen dürfen. Wenn er Gott wirklich gekannt hat, dann hat er das auch gewusst. Und gibt es in unserem Leben auch so Dinge, die wir unbedingt haben wollen? Dinge, die uns am Ende vielleicht sogar von Gott trennen? Und nur weil ich es jetzt unbedingt haben will, heißt es nicht, dass ich es haben darf oder muss. Da müssen wir uns selber prüfen, wenn wir uns mal wieder nach etwas ausstrecken. Und wenn man die Fragen so ein bisschen im Kopf zergehen lässt, dann bekommt man vielleicht bei der einen oder anderen Frage ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich jetzt einen guten Satz für euch oder ein gutes Thema. Und das beantworte ich mit 2 Sätzen. Egal wie groß deine Schuld ist, sie ist niemals größer als Jesus. Es gibt keine Schuld, die Jesus dir nicht vergeben kann. Und es gibt keine Sünde, für die Jesus nicht gestorben ist. Er steht über allem und er ist größer als alles. Und er liebt dich und er vergibt dir gern, wenn du zu ihm kommst. Damit lasse ich euch in die neue Woche.